Wir leben in einer bizarren Welt, denn wir verbringen Stunden damit, einer künstlichen Intelligenz präzise Anweisungen zu geben, damit sie genau das tut, was wir wollen. Doch nicht selten, wenn wir mit unseren Partnern, Kindern, Kollegen, Mitarbeitern sprechen, regieren Missverständnisse, Frust und auch Sprachlosigkeit. Mein heutiger Podcast-Gast behauptet etwas Paradoxes. Ausgerechnet die kalte, logische Maschine ist der beste Spiegel unseres menschlichen Versagens und gleichzeitig unser größter Lehrmeister für echte Nähe. Denn ausgerechnet die Interaktion mit künstlicher Intelligenz kann uns Menschen zu einer besseren zwischenmenschlichen Verständigung verhelfen. Mein Podcast-Gast ist Professor Ingo Hamm und wir sprechen über sein Buch Abenteuer Kommunikation, miteinander reden in der KI-Realität, das in diesem Jahr beim Murmann Verlag veröffentlicht wurde. Ingo Hamm ist Professor für Wirtschaftspsychologie und Diplompsychologe. Er kennt aus eigener Erfahrung die Vielfalt und Dynamik der Arbeitswelt. Als Gründer, Berater bei McKinsey und Konzernmanager. Er verbindet wissenschaftliche Tiefe mit praktischem Blick und zeigt, was Menschen in Unternehmen wirklich antreibt, wie Teams funktionieren und welche Muster die Arbeitskultur prägen. Seine Analysen richten sich an alle, die verstehen wollen, wie Zusammenarbeit, Führung und Motivation in der Praxis wirken und wie sich psychologische Erkenntnisse konkret im Arbeitsalltag umsetzen lassen könnten. Folglich tauchen wir im Gespräch in das Abenteuer Kommunikation ein. Und wir sprechen darüber, warum wir uns von Algorithmen die Menschlichkeit zurückholen müssen, warum Human Prompting das Betriebssystem für unsere Beziehung ist und was es mit den 7 Regeln der Klarheit auf sich hat. Denn letztlich, so Professor Ingo Hamm, dient die KI als gnadenloser Spiegel, der uns zwingt, erst zu denken und dann zu sprechen, um sowohl im digitalen als auch im analogen Raum wirksam zu agieren. Also, lauschen Sie aufmerksam hin, denken Sie über das Gehörte nach und dann ab zum nächsten Human Prompting. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren. Ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Guten Morgen, Herr Professor Hamm.
Guten Morgen, Frau Lutschewitz. Hallo.
Ich habe mich auf Sie gefreut und auch aufs Thema und war total begeistert, dass Sie auch gleich zugesagt haben, mit mir in ein Podcastgespräch einzusteigen. Dafür auch vielen herzlichen Dank.
Ja, gerne doch.
Sie haben ein spannendes Buch geschrieben und so Sie jetzt keine erste Frage an mich haben, würde ich einfach gleich in medias res mit meiner ersten Frage poltern. Ja? Gut. Herr Professor, haben Sie schreiben, dass KI uns Menschlichkeit lehrt? So habe ich es zumindest aus Ihrem Buch heraus gelesen. Und dann ist bei mir natürlich gleich so ein kleines Störgefühl im Körper hochgekommen. Natürlich sage ich, weil das einfach bei mir so ein bisschen eine natürliche Skepsis zu KI ist, weil ich gedacht habe, ist das dann kein Armutszeugnis für uns und für unsere Zivilisation, wenn wir eine Maschine brauchen, damit wir begreifen, wie wir respektvoll und klar miteinander kommunizieren?
Ja, was ich damit meine, ist folgendes, muss ich ein kleines bisschen ausholen. Wenn wir AI bedienen, mal ganz allgemein gesprochen, dann prompten wir. Was heißt das? Im Idealfall können und sollten wir uns mit KI tatsächlich unterhalten. Was die Realität mittlerweile ist, ist viel einfacher. Viele Menschen geben eine kurze Instruktion, eine kurze Frage ein, wie wir das schon seit Jahrzehnten mit Suchmaschinen machen. Ne? Wer hat die letzte WM gewonnen? Wo war der Fußballspieler XY vorher? Also das könnten wir auch mit Suchmaschinen machen. Das meine ich nicht mit Prompten. was ja eine KI grundsätzlich wirklich gut kann, weil es ja Sprachmodelle sind, ist mit Sprache sich mit uns auseinanderzusetzen. KIs haben ja als LLMs, Large Language Models, von Tonnen von Dokumenten und unseren menschlichen Kulturerzeugnissen, die in Sprache irgendwo in Dokumente gefasst wurden, gelernt. Und das geben sie dann wieder. Und wenn wir uns jetzt vernünftig intensiver mit einer KI unterhalten, betreiben wir nichts anderes als Kommunikation. Und wir lernen bei KI, was jetzt diese relativ einfache, für Information und Instruktion bestimmte Kommunikation ausmacht. Wir lernen, was jetzt gute Kommunikation und nicht so gute Kommunikation ist, was gutes Prompting und schlechtes Prompting ist. Wenn wir uns darauf einlassen, in Dialoge zu gehen mit einer KI. Und daher kommt diese, ja, ich weiß, ein bisschen paradox erscheinende Erkenntnis, dass uns KI eigentlich spiegelt in unserem Kommunikationsverhalten, angefangen in dem Moment, wo wir anfangen, uns mit einer KI zu unterhalten, zu prompten. Da merken wir eigentlich schon, ob wir gut mit einer KI kommunizieren oder nicht. Und das spiegelt uns zurück, wie wir als Mensch vielleicht nicht nur vor einem Bildschirm uns mit einer KI unterhalten, sondern sehr wahrscheinlich auch mit anderen Menschen kommunizieren. Und das ist so diese Grundthese. Man könnte viel mehr jetzt noch in Details reingehen, was heißt das Prompten und so weiter. Ich glaube, wir werden einiges noch vertiefen. Aber das meine ich damit. Ich meine eben nicht, wir sollten uns die Maschine angucken und so wie eine Maschine sein, sondern gerade diese wahnsinnig faszinierende Eigenheit, dass wir Sprachmodelle haben, die unsere Sprache so intensiv und ich sage jetzt auch mal wunderbar nachmachen und damit eine Schnittstelle bieten, die wir bisher noch nicht hatten. Völlig neu übrigens in digital. Ne? Wir kannten ja jahrzehntelang nur Knöpfe und einfache prozessuale Texteingaben, Befehle. Ja, das ist plötzlich etwas viel, viel dynamischeres, flexibleres geworden, was eigentlich unserer Sprache entspricht. Und diese Sprache ist genauso wie unsere menschliche Sprache. Und deswegen sitzen wir vor einem Spiegel, wenn wir uns mit KI unterhalten.
Ja, Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass Sie KI dafür nützen als erbarmungslosen Spiegel. So habe ich zumindest Ihr Buch verstanden.
Absolut.
Sie haben es gerade vorher genannt oder gesagt, dass KI, dass wir mit ihr kommunizieren und dass sie auch mit uns kommuniziert. Ich habe Ihr Buch aber ein klein bisschen anders verstanden, Herr Professor Hamm. Und zwar habe ich verstanden, KI kann im sozialen Sinne nicht kommunizieren, aber sie kann uns Informationen übertragen. In dem Sinne kann sie praktisch kommunizieren mit uns.
Ja, genau. Also ich muss dazu sagen, was ich in meinem Buch ja grob eingrenze, ist eher eine Kommunikation aus einem beruflichen oder Geschäftsalltag. Was ich bewusst ausklammere, beziehungsweise ja auch nochmal separiert habe, ist eine typisch menschliche Kommunikation rein aus sozialen Zwecken. Ja, wenn wir jetzt mit irgendeiner Freundin, einem Freund oder Familienmitglied uns treffen, um ein Glas Wein zu trinken oder eine gute Zeit zu haben, ja, natürlich unterhält man sich, wie man so schön sagt, über Gott und die Welt und jetzt wenig über typisch berufliche Anweisungen, Meeting-Informationen. Das ist eine andere Kommunikations- und Informationswelt. Mich interessiert erstmal mit diesem Buch nennen wir es mal kurz Arbeits- und Führungswelt, ja, im Groben und Ganzen. Natürlich weise ich auch darauf hin, was uns trotzdem auch in dem Kontext vielleicht noch menschlich macht. Und ja, völlig klar, ich rede nicht von einer Kommunikation, die beinahe nur auf Sozialem oder auf Emotionen basiert, wie ich sie auch beispielsweise im medizinischen oder therapeutischen Bereich habe. Ja, natürlich, da habe ich andere Funktionen von Kommunikation, auch andere Rollen, die aber spannenderweise auch so langsam anfangen, mit KI schon nachgebaut zu werden und viel Potenzial meines Erachtens hat. Aber das ist jetzt nicht so mein Fokus und sollte vielleicht auch, wenn Sie einverstanden sind, nicht unser Fokus heute sein, ne? Sondern ein bisschen mehr an Arbeitswelt denken, als Führungskraft oder umgekehrt, ich habe eine Führungskraft, mal an das typische Meeting denken, vielleicht auch an Kontexte wie politische Kommunikation, gesellschaftliche Kommunikation, aber nicht das intim-sozial-individuelle, ja, das Bonding-Wegens, das meine ich nicht als Psychologe gesprochen.
Herr Professor, haben Sie schreiben in Ihrem Buch von Human Prompting. da würde ich jetzt doch ganz gerne, weil Sie es jetzt auch ein paar Mal schon genannt haben, erstmal von Ihnen gerne wissen, was verstehen Sie unter Prompting? Und das andere, warum sprechen Sie von Human Prompting? Warum unterscheiden Sie das eine vom anderen?
The Prompting ist eine Eingabe an eine KI. Und Prompting ist eben nicht diese einzeilige Eingabe, wie viele Menschen das derzeit nutzen und wie wir es von der Suchmaschine kennen, mit so einer kleinen Textzeile und dann gebe ich dann 100, 200 Buchstaben ein, mit einer einfachen Wissensfrage. Das ist nicht Prompting, das wäre eine Eingabe oder ein Befehl oder eine Frage. Prompting ist ja ein Bedienen eines Sprachmodells. Und das Bedienen eines Sprachmodells heißt, ich gebe über einen Prompt sehr viel Instruktion, sehr viel Information und vor allen Dingen, ich habe beinahe einen Dialog. Also Prompting ist auch schon das Dialogische, das Entwickeln von Ideen, von Konzepten zusammen mit einer KI. Das ist genau das, was ich eben auch schon erläuterte, wo uns eine KI auch spiegelt in guter Kommunikation, dass wenn ich Kommunikation genauso begreife wie ein Prompting, nämlich nicht nur das punktuelle, ich werfe mal einen Satz oder einen Befehl rüber, sondern ich lasse mich auf Gespräche, auf Dialoge ein. Ich begreife Kommunikation als etwas, was iterativ läuft und man gemeinsam einen Gedanken ausarbeitet, auf einen Nenner bringt, vielleicht zu einem gemeinsamen Verständnis bringt, dann ist das Human Prompting auch, wenn ich das wieder rückübertrage auf Menschen. Und da habe ich ja drei große Prinzipien erläutert, die können wir gerne gleich vertiefen, aber das würde das dann nochmal genauer erläutern, was gutes Prompting ausmacht. Also kurz nochmal, also Prompting ist für mich eben nicht eine einfach nur einzeilige Eingabe, sondern ist ein echter Dialog, eine Unterhaltung mit einer KI, so als sei sie ein Mensch. Und umgekehrt, Human Prompting ist das Herangehen an Menschen, gerade in so einem hektischen Arbeits- und Führungsalltag, eben mit diesen, was wir aus dem Prompting kennen, intensiven Gesprächen. Ja, nicht nur kurz per Short Message irgendwas rüberwerfen, siehe Dokument anbei, bitte Erledigung bis morgen, danke. Ne, das wäre so eine typische Kurznachricht, die viele vielleicht schon von ihren Chefs oder Chefinnen erlebt haben. Das ist ja nicht Prompting, das ist ein Befehl. Wir wollen nicht befohlen werden von unseren Führungskräften. Wir wollen im Arbeitsalltag uns unterhalten. Aber jetzt nicht unterhalten über die neuesten Fußballergebnisse oder Hitzewelle, sondern um die Dinge, um die Arbeitsanweisung, um den Arbeitskontext. Und da müssen wir auch in der Realität wieder ein Verständnis von Kommunikation reinbringen, was viel intensiver in die Tiefe, in die Breite geht, viel mehr interaktiv, dialogisch mit einem ja lebenden, fühlenden Gegenüber auskommt.
Dadurch eben auch wieder mehr Zeit braucht.
Ja, das braucht mehr Zeit. So wie Prompting auch viel Zeit braucht. Das ist ja auch eine Erkenntnis, die viele interessanterweise, gerade auch Führungskräfte und Fachleute, bei der Auseinandersetzung mit KI ja gelernt haben in den letzten Jahren. Eben genau diese Erkenntnis, ein kleiner Befehl bringt nichts. Ja, das sorgt für Ergebnisse, die nicht zu dem passen, was ich mir gedacht habe. Warum? Weil ich es mir nur gedacht habe und nicht gesagt habe. Oder weil eine KI dann aus gutem Willen und einigen theoretischen Hintergründen noch anfängt zu fantasieren, ja, und mir Ergebnisse zu liefern, wo ich dachte, hey, kann denn das sein? Das passiert, wenn ich eben nicht vernünftig prompte, wenn ich mich nicht auf diesen Dialog einlasse, wenn ich nicht genügend Randinformationen, Kontextinformationen mitgebe. Und genau das gilt ja für Menschen auch.
Bevor wir jetzt gleich auf die drei Prinzipien eingehen, die Sie gerade schon angesprochen haben, würde ich ganz gerne Sie um ein Beispiel bitten. Und zwar haben Sie ja vorher vom Miss-Prompting auch gesprochen. Sie haben dieses Beispiel gebracht, mach das mal fertig oder bis morgen erledigen. Das wäre für mich so ein klassisches Miss-Prompting. Könnten Sie das übersetzen in ein Human-Prompting?
Ja, das war eigentlich sogar schon das Human Prompt. Also es ist genau die Führungskraft. Witzig, ne? Finde jetzt wunderbar, dass wir diese Grenze genau schon gar nicht mehr ziehen können. Ich hatte im Hinterkopf, ist ja faszinierend, ich hatte im Hinterkopf eine Führungskraft und ich habe es selber so ähnlich erlebt. Ich habe mal mit einer Führungskraft zusammengearbeitet. Workshop war zu Ende. Führungskraft zeigte mir ganz stolz noch, schau mal, Ego, hier ist ein Riesenprompt, den ich gebaut habe, um das und das zu erreichen. Ja, habe ich mich richtig reingearbeitet und dann zeigte mir die Führungskraft so einen langen Prompt, etliche Zeilen, beinahe ein ganzes Dokument und hat wirklich Minuten, 10, 20, 30 Minuten, vielleicht Stunden in diese Prompt gesteckt. Und dann sagte diese Führungskraft nämlich genau das, kleinen Moment, ich muss noch mal kurz was wegschicken und ging dann so zum Smartphone mit so einer kleinen Smartphone-App, und schickte in wenigen Worten ein Dokument weiter zu einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, ich weiß es ja nicht genau, genauso mit dieser Instruktion, ja, so weil ich habe mich hinterher darüber unterhalten, deswegen weiß ich es, ich habe ja nicht heimlich auf den Bildschirm geguckt, aber ich habe gemerkt, die Führungskraft ist da nur 10 Sekunden zugange und dachte, was war das denn jetzt Schnelles, ne? Habe ich so provokant gefragt. Na, ich habe der Mitarbeiter noch schnell was geschickt und dann fragte ich, darf ich mal sehen nur wie Sie das jetzt gepromptet haben. Und ja, stimmt. Ne? Und dann haben wir plötzlich genau diesen Text gesehen. Siehe Anhang, bitte erledigen bis morgen, danke. Ne? Also das ist ja wirklich weniger als 10 Worte. Ohne einen Kontext mitzugeben, ohne den Zweck mitzugeben, ohne eine persönliche Vorstellung mitzugeben. Vielleicht in der guten Erwartung, naja, die Person weiß schon, was sie machen soll, aber das passiert so gut wie nie, dass jemand automatisch weiß, was im Hirn des anderen vorgeht und was eigentlich der dahinterstehende Wunsch ist. Ja? Und das war genau das Beispiel von Menschen, wie man eine Kommunikation so dramatisch verkürzen kann. Mhm. Typisch digitale Kommunikation. Ne? Wir lieben es ja, Kommunikation abzukürzen, ebenso en passant mit dem Smartphone, irgendwo im Zug beim Rausgehen zwischen 2 Meetings nochmal schnell was anstoßen zu können. Wunderbar. Ne? Das ist ja auch der ökonomische Mehrwert irgendwo dieser asynchronen Kommunikation. Ja, wir müssen nicht mehr warten, bis wir jemanden face-to-face begegnen oder ein mühsames Gespräch erst hinter uns gebracht haben. Wir können das einfach tippen. Wir können sogar einfach ein Emoji schicken, wenn wir damit einverstanden sind. Ne? Also ein winziges Zeichen oder ein Smiley oder ein Zwinkern reicht dann schon, um Feedback zu geben und unsere Emotionalität, unsere Gefühle auch zum Ausdruck zu bringen. Und das ist natürlich eine dramatische Verknappung von Kommunikation, die uns Menschen überhaupt nicht gerecht wird. Ja? Also ökonomisch alles okay und sicherlich große Vereinfachungen und Effizienzgewinne, menschlich kommunikativ eindeutig ein Rückschritt, so wie wir uns in den letzten 10, 20 Jahren nicht nur durch Social Media, sondern ich glaube überhaupt durch Digitalkommunikation verändert und reduziert haben.
Jetzt würde ich gerne auf diese 3 Prinzipien eingehen, Herr Professor Hamm. Wollen Sie das kurz vielleicht zusammenfassen für die Hörenden, was das für 3 Prinzipien sind?
Das erste Prinzip ist Kontext. Eine Information, also Kommunikation mit Informationen, braucht vernünftigerweise einen intensiven Kontext. Ich als Sprecher beim Human Prompting sollte Kontext mitgeben. Also nicht nur eine Instruktion, ja, Beispiel von eben hier das Dokument, bitte bis morgen bearbeiten, danke, sondern was ist meine Rolle als Absender? Was ist meine Erwartung an die Rolle des Gegenübers? Was ist vielleicht ein, in dem Fall, unternehmerischer Hintergrund? Für wen soll denn das sein? Wer ist eine Zielgruppe? Und so weiter und so fort. Ich glaube, man könnte unheimlich viele W-Fragen oder andere Punkte noch mitdenken, die eine Rolle spielen, so wie das Gegenüber diese Anweisung und vielleicht auch in dem Fall das Dokument jetzt bearbeitet. Man könnte sogar noch weitergehen. Man könnte sagen, wenn ich vielleicht weiß, ich habe da eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, die vielleicht noch nicht ganz so erfahren ist bei dieser Bearbeitung des Dokuments, was ich gerade geschickt habe, dass ich vielleicht Beispiele mitgebe. Ich habe noch einen Anhang, 2 weitere Dokumente, genauso hätte ich es gern. Ja, das funktioniert ja bei KI wunderbar, wenn man einer KI bei einer Instruktion Beispiele mitgibt. Dann arbeitet sie ja viel besser, so wie ich diese Beispiele auch erwarte. Und genauso ist das ja bei Menschen auch schon immer gewesen und heutzutage auch so. Bloß die Mühe macht sich kaum jemand. Ja? Und wir Menschen sind ja wunderbare Mustererkenner. Gerade solche Beispiele oder Denkschritte, die vielleicht da jemand erwartet, wenn uns die mitgegeben werden, können wir automatisch schon ganz gut entziffern, was unser Gegenüber braucht. Das meine ich mit Kontext. Ja? Unser Weltwissen teilen als Absender, dem Empfänger und nicht einfach nur eine Instruktion als Befehl weitergeben. Das ist genau der Unterschied zwischen Befehl und einer intensiven Interaktion, intensiven Kommunikation. Das wäre für mich das ideale Prompting. Punkt 2 ist Klarheit. Vorher mal vernünftig überlegen, was ich will. Also nicht einfach direkt anfangen zu kommunizieren, sondern mal nachdenken. was ist überhaupt der relevante Kontext? Was will ich überhaupt jetzt von einer Person? Das auch mitteilen. Was ist denn der Zielzustand? Was soll am Ende bei rauskommen? Auch wunderbar, auch bei KI und Menschen gleichermaßen, ist auch mal mitzugeben, was nicht passieren darf, was nicht verwendet werden soll. Auch das wird häufig ausgelassen und führt zu Missverständnissen oder unnötigen Arbeitsschritten. Und das Dritte ist, das hatten wir, glaube ich, jetzt schon einmal angesprochen, ist sich überhaupt auf einen Dialog und eine Iteration einlassen. Also nicht sagen, es ist eine Botschaft und dann passiert alles schon automatisch und mein Gegenüber wird schon wissen, worum es geht und sich das erarbeiten, sondern zu sagen, eine Botschaft ist erstmal der Anfang einer Kommunikation. Rückfragen sind nicht nur erlaubt, sondern explizit erwünscht. Ja, eine gute Führungskultur wäre, nach jeder Instruktion oder Information die Frage zu stellen, hast du jetzt alles, was du brauchst? Nicht, ist das klar, so im Sinne von Kasernenhofton, sondern wirklich, hast du alles, was du brauchst? Und dann mal 5 Sekunden warten und dem Gegenüber vielleicht mal zu gestatten, zu sagen, stimmt, wenn ich genauso drüber nachdenke, hast du vielleicht ein Beispiel, ja? Du sagst, du brauchst das und das bis morgen oder das Dokument und für wen ist es jetzt eigentlich, ja? Kunde A oder Kunde B oder ist es für die Führungskraft bei Kunde A oder soll es eher verkäuferisch sein oder eher ein Technikdokument? Das sind ja alles völlig legitime Rückfragen, wenn sie denn nicht schon vorher durch den Kontext geklärt werden. Das sind meine 3 wesentlichen Grundprinzipien, die gleichermaßen gelten für eine gute KI-Instruktion oder Kommunikation und auch für das Human Prompting, für das gute Gespräch, für die gute Instruktion, für die gute Kommunikation am Arbeitsplatz.
Ja. Was Sie jetzt aber alles genannt haben, Herr Professor Hamm, da kommt bei mir gleich in den Sinn, das finde ich gut, das finde ich wichtig, dass man etwas mitschickt, dass man etwas mitteilt, dass man Informationen gibt, auch drumherum, wie stelle ich mir was vor oder gar, wie stelle ich es mir nicht vor. Aber was ich dann im Gegenzug brauche, ein Gegenüber, das auch bereit ist, diese Sachen zu lesen, anzuschauen, überhaupt ins Denken einzusteigen. Und da merke ich immer wieder bei uns Menschen, wir haben nicht nur Probleme mit der Kommunikation, sondern wir haben auch Probleme damit, dass wenn wir etwas bekommen, dass wir sagen, oh, hat die mir jetzt viel mitgeschickt. Oh, was will der denn jetzt wieder? Jetzt hat er mir so viele Anlagen mit dabei. Ne? Das ist das
so, und das ist eine Führungsaufgabe, sich auf das Gegenüber einzustellen. Wen habe ich da überhaupt vor mir sitzen? Mhm. Ist das die total erfahrene Expertin für ein Thema, wo ich ganz genau weiß, die braucht keine Beispiele, die weiß genau, wenn ich sage, das und das braucht, dann ist die schon gewohnt. Ne? Oder ist es vielleicht ein junger Berufseinsteiger, den ich sehr schätze und auch das Potenzial als hoch einstufe, aber diese Person diese Erfahrung noch nicht hat? Dann würde ich mehr mitgeben. Und das ist ja ein Prinzip, was wir im Führungskräftealltag, vielleicht nicht unbedingt in Unternehmen, aber anderswo, zum Beispiel beim Militär kennen, als Mission Command, Auftragstaktik. Okay. Wenn ich erfahrene Leute habe, wirklich hochkompetente, erfahrene Leute, dann schildere ich ja nur das Ziel, aber nicht den Weg dahin. Dann sage ich, das und das ist das Ziel, das will ich erreichen. Du oder ihr selbst werdet vor Ort mit euren Kompetenzen besser beurteilen können, wie denn die Details vor Ort sind oder sich auch erst ergeben werden. Ja, das ist genau die Führungsaufgabe, da zu differenzieren. Ja, wen habe ich, welche Situation habe ich vielleicht und dann das auszutarieren. Und natürlich dann nicht einer erfahrenen Person dann 10 Dokumente mitzuschicken, die fühlt sich ja wahrscheinlich eher beleidigt oder nicht ernst genommen. Ne? Das wäre dann wieder sogar auch unangebrachte Führung, die ganz klar als nicht wertschätzend empfunden würde.
Also auch eine gewisse Klarheit in der Rolle, so habe ich Sie jetzt verstanden.
Ja. Genau, das ist eine wichtige Kontextinformation, Rolle. Ne? Nicht nur beim Sagen eines Auftrags oder bei einer Kommunikation, sondern eigentlich sich permanent überlegen, wen habe ich da vor mir? Ne? Also als Führungskraft sich permanent überlegen, was ist der professionelle, vielleicht auch ein bisschen der persönliche Background, welche Stimmung herrscht gerade und dies als ganz großen Kontext eines Teams oder einer Arbeitsumgebung eigentlich in jeder Kommunikation mitzudenken.
Das bringt mich jetzt zu der Frage, in welcher Rolle sind Sie denn jetzt heute in diesem Podcast-Gespräch mit mir? Ist das der unfehlbare Professor oder ist es der lernende Beobachter aus der KI-Realität? Was würden Sie
sagen? Ja, ganz klar Zweiteres. Also ich bin ein hochinteressierter KI-Nutzer schon seit einigen Jahren und mit einer großen technischen Affinität. Das jetzt vielleicht für PsychologInnen gar nicht so weit verbreitet ist. Aber so ist nun mal mein Werdegang und deswegen habe ich mich unheimlich gerne, aber eben nicht als akademischer Forscher mit dem Thema beschäftigt, sondern aus persönlichem Interesse und diesem diese Erfahrung in der Arbeitswelt, ja, bei Workshops, bei Trainings, bei Beratungsprojekten, die ich immer wieder gemacht habe mit Kommunikation und die ich dann interessanterweise als KI aufkam, genauso auch bei KI entdeckt habe. Und dann habe ich mich mal reingekniet und habe mal geguckt, was haben denn so in der Anfangszeit, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, denn die ganzen Experten aus dem IT-Bereich zu KI geschrieben. Da gab es ja eine ganze Menge Paper, Forschungspaper der großen Unternehmen und auch Forschender, die gesagt haben, die sinngemäß untersucht haben, wie können wir eine KI eigentlich besser bedienen. Und dann haben die eine ganze Menge geforscht, experimentiert und dann auch Artikel dazu verfasst. Und die habe ich mir als Psychologe dann angeschaut und kam, jetzt mal vereinfacht gesprochen, zu dem wirklichen Aha-Erlebnis. Dachte, Mensch, das ist doch typisch Kommunikation. Das hat doch gar nichts mehr mit IT zu tun. Das ist reine Psychologie, Kommunikationspsychologie. Und das war so ein bisschen der Startpunkt, hier so als Psychologe ein für die Psychologie sehr neues Feld der KI-Kommunikation mal anzugehen und unter dem Blickwinkel der Psychologie zu betrachten.
Sie schreiben in Ihrem Buch hier auch über 7 Regeln der Klarheit, Herr Professor Hamm. Und Sie sind als Psychologe, denke ich, so eloquent, dass Sie das kurz für den Zuhörenden zusammenfassen können, diese 7 Regeln, die ja gewiss auch eine gewisse brutale Ehrlichkeit mit sich bringen. So habe ich es zumindest verstanden.
Also, im Grunde genommen habe ich die eben schon vorweggenannt, weil das muss man vielleicht kurz dem Leser erklären. Ich habe 7 Regeln der Klarheit, die alles sagen, was ich eben unter diesen 3 großen Prinzipien schon detailliert habe. Die vereinfachte Form sind diese 3 Säulen oder diese 3 wesentlichen Prinzipien, ja, Kontext, Klarheit, Verständlichkeit beziehungsweise auch der Dialog. Die 7 Regeln sind nochmal genau die Ebene drunter. Das ist genau Rollenverständnis. Was darf passieren, was darf nicht passieren und so weiter und so fort. Also ich würde mich jetzt langweilend, glaube ich, wiederholen. Es ist auch einfacher, jetzt, wenn man jetzt nicht unbedingt mein Buch liest, zu sagen, na, worauf kommt es denn wirklich an? Und ich will sogar noch einen Schritt weiter gehen, statt jetzt in 7 nochmal detaillierter reinzugehen. Was ist denn meiner Erfahrung nach das Allerwichtigste, selbst wenn man die 3 nochmal betrachtet? Ganz klar Nummer 1, Kontext. Die einfachste Regel ist wirklich bei einem Gespräch, bei einer Kommunikation über E-Mail oder was auch immer, einfach nur daran zu denken, was ist der Kontext? Und dann fange ich eigentlich schon automatisch an, wenn ich über Kontext und meine Welt und die Welt des Gegenübers nachdenke, über diese 7 und vielleicht auch noch mehr Details automatisch nachzudenken. Und auch die zu selektieren, was ist jetzt relevanter oder was ist nicht. Manchmal ist es spannend zu sagen, was darf nicht passieren. Manchmal ist es eher ein Rollenverständnis, was viel akuter ist, gerade bei informeller Kommunikation, ne, nach dem Motto, lieber Herr Müller, ich spreche jetzt nicht als Chef zu Ihnen, sondern als Familienvater und ich habe gesehen, Sie sind die letzte Zeit wahnsinnig gestresst. Ja. Das wäre so ein Rollenthema. Das habe ich natürlich nicht häufig. Das kann aber ein Punkt sein. Ja. Oder liebe Frau Y, nicht als Ingenieur, sondern als Controllerin, wie können wir denn unser Produkt verbessern? Ne? Und dann weiß man schon, es geht jetzt nicht um Technologie, sondern um Kosten. Das sind so Rollenkontexte, die häufig eine Rolle spielen, aber eben nicht nur. Und das meine ich damit, Kontext kann alles Mögliche sein. Ja, was ist passiert? Was liegt vor uns? Was ist meine Strategie im Hintergrund? Übrigens ja auch ein ganz wichtiger Punkt einer Führungskraft. Eine Führungskraft hat oft sehr, sehr viel mehr Weltwissen, ja, aus dem ökonomischen Kontext, also zeitlich gesehen vielleicht mehr Weltwissen, was wird passieren, was wird wohl nicht passieren, aber auch so die Unternehmensziele, die Strategie vielleicht. Ja, Führung ist ja auch Strategievermittlung, gerade was Kommunikation angeht. Und das mit einfließen zu lassen und in eine Sprache und einen Kontext zu übersetzen, der für verschiedene Teammitglieder anders runtergebrochen werden muss, das ist mühsam, das ist aber typisch Kommunikation. Ja. Das ist nicht einfach Knopf drücken, weiterleiten und hier habe ich mal die Strategie mitgebracht und ich lege sie dann auf und versuche es per Beamer klar zu machen. Das ist Übersetzungsarbeit und Übersetzungsarbeit ist typisch Kommunikation.
Ja, aber Sie schreiben auch im Buch, dass eben diese strukturierte Kommunikation, die Sie jetzt gerade auch angesprochen haben, eben auch oder eigentlich ein strukturiertes Denken auch voraussetzt.
Ja, ja.
Was mich aber dann zu der Frage bringt, weil es grassieren ja immer wieder Unklarheiten zwischen uns Menschen, ob das jetzt im Privaten ist, ob das also im Wohnzimmer, im Büro, egal wo, es kursiert einfach so. Was ist dann was sind die Symptome davon? Ist es tatsächlich, dass wir kollektiv denkfauler sind oder dass wir denkfaul überhaupt sind? Was denken Sie, ist es das oder woher kommt diese Problematik?
Also das wäre eine harte These und das kann ich jetzt nur aus dem Bauchgefühl also anekdotisch auch beantworten. Ich glaube nicht, dass wir denkfauler sind. Aber Achtung, obwohl es Hinweise gibt, dass das eine reale Gefahr ist in der nahen und mittleren Zukunft, wenn wir intensiver Denkaufgaben an KI auslagern. Da gibt es jetzt schon empirische Nachweise, dass Menschen, die nicht selber drüber nachdenken und sich nicht selber etwas erlesen, erarbeiten, sich viel schlechter die Dinge merken können. Aber das ist auch nur eine Fortsetzung von Phänomenen, die wir im Digitalen schon länger haben. Ja, beispielsweise das Tippen per Tastatur von Gedanken ist weniger effizient für die kognitive Verarbeitung als das handschriftliche Notieren. Ja, deswegen sage ich zum Beispiel meinen Studierenden immer, macht handschriftliche Notizen und ich gebe euch die Unterlage nicht vorab, damit ihr zuhört und aufschreibt. Ja, das ist nachgewiesenermaßen schon in der Didaktik ein ganz anderes Thema. Also jetzt, wie gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, wir sind denkfauler, wir sind aber sprachfauler, kommunikationsfauler geworden. Eindeutig aus einer sehr viel stärkeren und schnelleren Weiterentwicklung der digitalen Kommunikationsmedien. Und da ist, glaube ich, die Kommunikation uns ein bisschen davon galoppiert, also die Reduktion von Kommunikation. Und weil sehr vereinfachend gesprochen, denken gleich sprechen gleich denken ist, sehr vereinfacht gesprochen, spiegelt sich das dann auch wieder. Ne? Es ist dann nicht nur ein Kommunikationsstil, der sehr vereinfacht ist, sondern wir bringen uns selber in eine verarmte Kommunikation und gleichzeitig in ein verarmtes Denken. Ja, und dazu mache ich Mut, sich wieder mehr auf das Denken und Sprechen einzulassen und dann auch vielleicht gerade in der Kommunikation nicht nur herumzustottern oder Prozesse zu beschreiben, sondern kurz innezuhalten, sagen, was will ich eigentlich, wer bin ich, wer ist mein Gegenüber, ne? Da sind wir wieder bei Kontext, Nachdenken, reflektieren, die Welt sehen und reflektieren und das in die Kommunikation mit reingeben.
Das hat für mich, was Sie jetzt gerade gesagt haben, auch sehr viel mit Präsenz zu tun, wie präsent ich dem anderen gegenüber auftrete und auch viel mit Sprache. Und das haben Sie auch in Ihrem Buch mit erwähnt. Sie gehen auf Wittgenstein kurz ein. Sie haben den Satz von ihm, die Grenzen meiner Sprachen bedeuten die Grenzen meiner Welt. Und das haben Sie auch vorher angesprochen, wenn wir nur noch mit Emojis oder Abkürzungen schreiben oder ohne Anrede und ohne Schluss, also mit freundlichen Grüßen oder was auch immer, dass das zu einer Verarmung führt. Also so habe ich Sie auch verstanden.
Genau. Das ist eine absolute Verarmung, ne? Wenn wir denken, unsere Emotionalität oder unsere Rückmeldungen können dann mit einem einzigen Zeichen erledigt werden. Das mag für bestimmte Dinge ausreichen, ja, aber das beraubt uns eigentlich diesem ganzen Repertoire der textlich-sprachlichen Kommunikation. Und Achtung, jetzt kommen wir auch nochmal vielleicht auch grundsätzlich zum ganz faszinierenden Punkt. Die Menschen können ja so viel mehr kommunizieren durch Körperlichkeit, durch Gestik, durch Mimik. Ne? Das ist ja typisch Watzlawick. Da sage ich ja hoffentlich oder sehr bestimmt überhaupt nichts Neues, aber was heutzutage so an Erkenntnis ein bisschen verschütt gegangen ist, da haben wir ein sehr viel größeres Repertoire als jede KI, als jedes technische System. Mhm. Uns mit unserem Körper, wenn wir uns denn darauf einlassen, ne, auf eine echte Face-to-Face-Kommunikation, die auch sogar über Kachelkommunikation im Videoconferencing ja weit hinausgeht, wenn wir uns darauf einlassen, dann geben wir so viel mehr Information im weitesten Sinne, soziale, emotionale Information mit, die für Kommunikation von Menschen benutzt werden kann. Wir müssen es nur wollen, zulassen und lernen, beziehungsweise uns Mühe geben, dass wir das nicht verlernen.
Mhm. Und dass wir vieles auch nicht outsourcen an, sagen wir mal, Maschinen, sondern immer noch auch im menschlichen Bereich bleiben. So habe ich es verstanden.
Ja. Und wenn wir schon Diskussionen führen, was wollen wir KI zugestehen oder wo wird uns KI ersetzen oder nicht, na, dann sollten wir auch mal ganz, ganz stolz und selbstbewusst sagen, na, was können wir denn besser als KI? Mhm. Und das ist Interaktion in der Welt, das ist physische Präsenz. Dann sollten wir auch gucken, dass wir nicht immer nur sagen, bitte per Videokonferenz, sondern uns treffen, wenn es möglich ist. Mhm. Ja, die Nähe zu anderen Menschen suchen, das ist, glaube ich, gerade in der Bürowelt eine ganz große Herausforderung, ne? Wo alle sagen, im Homeoffice kann ich ein bisschen konzentrierter arbeiten und ich habe die ganzen Meetings satt. Naja gut, das kann ja prozessual tatsächlich zu ein bisschen mehr Effektivität oder Effizienz führen. Aber ich beraube mir ja diese ganzen Mittel der Zusammenarbeit, der körperlichen Zusammenarbeit, des Teamgedankens, des Teambuildings, des Vertrauensaufbau mit anderen KollegInnen. Und das ist sehr, sehr schade. Da müssen wir, glaube ich, aufpassen und uns selbst an die Nase fassen. Nicht einfach nur ein Thema, was jetzt durch KI oder schlechte Führung passiert, sondern dem, was wir als Mitarbeitende selber wollen. Ja? Und ich glaube, da sollten wir selbst selber mal sagen, nicht immer nur Effizienz zählt, sondern auch das sich einlassen auf andere Menschen.
Sie sprechen im Buch auch diesbezüglich von der analogen Dividende.
Das ist genau die, ne? Das, also die Dividende, den Mehrwert der Kommunikation durch menschliche Physis. Ja? Mhm. Wenn wir diese Kosten in Kauf nehmen, die ein echtes Treffen, eine echte Interaktion, nicht nur im Büro, sondern bei einem gemeinsamen Mittagessen, bei einem Glas Wein, bei einer Weihnachtsfeier und so weiter, was das alles an Aufwand bringt. Ach, ich muss schon wieder ins Büro fahren, halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück. Was könnte ich denn sonst alles Schönes in dieser Stunde machen? Ne? Wir denken dann gleich in privaten Kosten sozusagen. Aber Dividende meint genau das, dass es sich aber auszahlt, wenn ich dieses Investment in echte Kommunikation mit Menschen zulasse, dass ich dann extrem starke Arbeitsbeziehungen, überhaupt menschliche Beziehungen zulasse. Ich möchte nicht direkt von Emotionalität sprechen, aber von einem Teamgefühl, was ja zunehmend verloren geht. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass sich große Herausforderungen unserer Zeit, ganz allgemein gesprochen, aber bei vielen Unternehmen auch, nur als Team lösen lassen und nicht als Individualarbeit im Homeoffice.
Das bringt mich jetzt zu einer weiteren provokanten Frage an Sie. Fachkräftemangel. Liegt der Fachkräftemangel, den wir gerade haben oder meinen zu haben, da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, aber gehen wir mal davon aus, wir haben ihn, ist das ein Prompting-Mangel oder ist das eher so, dass die Leute vielleicht gehen, weil die Führungskraft schlecht promptet bei Ihnen als Mensch, der mit anderen kommuniziert, in Austausch geht? Was denken Sie, was ist das? Ist das ein Prompting-Mangel?
Naja, sagen wir mal so, wir haben, ich würde das nicht unbedingt mit Arbeitskräftemangel oder Fachkräftemangel zusammenbringen. Ich glaube, das sind nochmal andere Ursachen. Aber Sie sprechen wahrscheinlich Folgendes an oder ich sehe Folgendes, dass ich viel Frust habe bei Arbeitnehmenden. Mhm. Und gerade wenn man sagt, Leute gehen, meinen wir, und Fachkräftemangel, meinen wir vielleicht auch, dass das Ältere in Anführungszeichen gehen, die noch gar nicht so alt sind, ja, weil sie vielleicht in einer Arbeitsrealität mit dieser Art von Kommunikation gar nicht mehr klarkommen. Und das verstärkt dann den Fachkräftemangel. Ne? Wenn ich das Potenzial habe, was mit viel Erfahrung am Arbeitsmarkt ist und dann entweder durch Unternehmensentscheidungen oder durch nicht sachgemäße oder schlechte Führung sagt, dann höre ich doch lieber vorher auf, dann ist das tatsächlich ein Problem. Aber ich würde es mal vielleicht vom Thema Fachkräftemangel einfach wegziehen und verallgemeinern. Schlechte Führung, schlechte Wertschätzung ist ja genau das. Schlechte Kommunikation, ja, ist ja Arbeit nur zu begreifen als Befehle und Befehlsempfänger, sondern Arbeitsbeziehung ist ja auch ein Team-Spirit, wo das Gefühl besteht, jeder interessiert sich für jeden anderen. Nicht unbedingt privat, aber persönlich, professionell macht einen Unterschied. Ne? Ich bin ein großer Gegner dieses New Work-Gedankens, es muss alles viel privater und kuscheliger werden sozusagen. Das kann zu ganz anderen Problemen führen. Es braucht eine professionelle Distanz, aber dieses persönliche Interesse an den Kompetenzen, Erfahrungen und auch gerade Rahmenbedingungen einer jeden anderen Person im Team, das ist, glaube ich, Führungsaufgabe, aber auch Verantwortung der Mitarbeitenden untereinander, dafür ein Gefühl zu entwickeln. Und ich glaube, da fehlt es häufig, weil wir in einer Arbeitswelt, nicht nur kommunikativen Arbeitswelt, sondern überhaupt einer Arbeitswelt stehen, die hierfür wenig Zeit übrig lässt, ne, und wenig Gelegenheiten gibt und viel durch digitale Effizienz ökonomisch optimiert wurde, aber dann typische Stärken von Menschlichkeit und menschlicher Kommunikation dann vernachlässigt werden.
Ich würde mit Ihnen jetzt ganz gerne noch so eine Zukunftsutopie kurz andenken. Und zwar habe ich es so in Erinnerung, dass Ihr Buch endet mit dem Appell Make Prompts, not War. Das habe ich richtig
gemacht. Ja, das haben Sie zugespitzt, genau.
Genau. Das heißt, was würde denn tatsächlich sich in der Zukunft in 10 Jahren vielleicht radikal verändert haben, nach Ihrer Meinung, wenn wir Menschen wirklich von der KI die Kommunikation insofern adaptieren, übernehmen, dass wir klarer sind, dass wir eher kontextorientiert sind, dass wir Feedback-Loops auch machen, so wie es ja auch die KI mit uns macht. Nochmal nachzufragen, habe ich dich richtig verstanden? Was glauben Sie, was würde sich radikal verändern?
Ja, ganz einfach gesagt, wirklich ganz einfach. Weniger Missverständnisse, und weniger Missverständnisse sind weniger Konflikte, die ich später viel umständlicher noch lösen muss. Mhm. Und gerade Konflikte und Missverständnisse auf einer höheren Ebene, gesellschaftlich, politisch, betreffen ja häufig sogar die Existenz von Menschen. Ja, wenn es in Auseinandersetzungen, Handelskriege, echte Kriege geht, wo wir ganz schnell über Dimensionen hinausgehen, die im Büro vielleicht noch nervig sind und zu Frust führen, die aber in der Realität zu echten Schaden und echten Leid führen können. Und ich glaube, hier ist das Thema der Kommunikation ein extrem wichtiges. Jetzt könnte man dem entgegen und sagen, ja, Politik, Außenpolitik, politische Kommunikation, Diplomatie ist ja nichts anderes als eine Kommunikation auf allerhöchster Ebene. Ja, dann sollten wir es aber auch bitte stärken. Dann sollten wir alle Menschen darin breiter aufstellen, fit machen, mehr Fokus, mehr Zeit für Kommunikation uns lassen, mehr Gelegenheiten zur Kommunikation geben. Mhm. Ich will jetzt nicht gleich das ganz große utopische Buch öffnen, wie jetzt Politik in der Zukunft aussieht und über den Spruch herkommen, tatsächlich nicht unbedingt beantworten können oder wollen, was hilft, dass wir weniger Kriege haben. Aber es war ja ein Sinnbild dafür, dass wir damit im eigenen Kontext, glaube ich, viel mehr diese Missverständnisse und Konflikte vermeiden können, wenn wir uns vorher auf diesen Kontext, auf mehr Mühe auch einlassen, die wir in eine Kommunikation von vornherein reingeben.
Wir sind auf der Zielgeraden, Herr Professor Hamm, mit unserem kleinen Podcast. Ich ende immer gerne mit so einem Art Kaleidoskop. Das würde ich aber gerne jetzt noch einer anderen Frage anschließen. Und zwar meine vorerst letzte Frage an Sie ist, habe ich Ihnen irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie wahnsinnig gern beantwortet hätten, wo Sie jetzt sagen, Frau Lutschewitz, das haben Sie versäumt und bitte stellen Sie mir diese Frage noch. Dann tue ich das nämlich sehr gerne.
Vielen Dank, aber ich glaube, wir haben die Essenz exakt gefasst.
Zusammengefasst. Gut, dann würde ich gern mit so einer Art Kaleidoskop enden. Das sieht wie folgt aus, Herr Professor Hamm. Ich formuliere einen Satz an und Sie bringen ihn intuitiv, schnell, klar zu Ende. Wie Sie das, also ich denke, Sie sind eloquent, Sie werden das auf jeden Fall schaffen. Wenn dann grammatikalisch nicht ganz richtig ist, so what? Es soll ja auch Spaß machen. Ich habe mir 4 angedacht und ich würde einfach dieses kleine Experiment mal starten. Sind Sie bereit?
Probieren wir es.
Gut, wunderbar. Herr Professor Hamm, Kommunikation mit KI
ist so wie menschliches Sprechen, wenn man sich denn auf einen Dialog einlässt.
Menschliche Sprache und Präsenz
ist einzigartig. Menschlichkeit ist überhaupt Präsenz. Präsenz geht ja über Sprache hinaus. Präsenz ist Körper, Körperlichkeit, Gestik, Mimik. Und so viel reichhaltiger, als dass wir derzeit mit KI kennen, wo wir nur mit Wörtern und Sätzen uns unterhalten können.
Wir Menschen und KI
ticken eigentlich gleich, was Sprache und Kommunikation angeht, außer das Körperliche.
Last but not least, es ist an der Zeit,
dass wir intensiver, sorgfältiger miteinander kommunizieren.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, Herr Professor Hamm, und sage dann einfach mal bis bald.
Danke, Frau Lutschewitz. Bis bald.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?